Liebe Geschwister, ihr könnt gerne eure Bibeln mit aufschlagen im Buch Ruth, Kapitel 4. Wir werden also heute zum Ende unserer kleinen Predigtreihe durch Ruth kommen. Da steckt noch so viel mehr drin und andere predigen da achtmal drüber, noch mehr. Aber ich hoffe, die wichtigsten Gedanken haben wir festgehalten. Also lasst uns hören auf den Predigttext aus Ruth, Kapitel 4. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setze dich her, du so und so. Und da kam er bei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich, dir den Vorschlag zu machen. Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen: Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich. Und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi: Gepriesen sei der Herr, der dir dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn dir geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peretz. Peretz zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Also diese Szene hier in Kapitel 4, die spielt ganz offensichtlich in der Öffentlichkeit. Kapitel 3, das war sozusagen verborgen, ja, nachts. Und jetzt Kapitel 4, wo die Sache festgemacht wird, wo es sozusagen zur Hochzeit kommt, zu rechtlichen Angelegenheiten, das geschieht in der Öffentlichkeit. Und das ist so, weil eine Hochzeit in die Öffentlichkeit gehört, vor die Gemeinde des Herrn. Aber nicht nur aus diesem Grund geht Boas jetzt hier zum Tor. Also der Tor, das war halt so dieser Ort, wo damals so rechtliche Angelegenheiten geklärt wurden. Es gibt sogar Ausgrabungen, wo dann in solchen Toren da Sitzgelegenheiten waren, wo dann sozusagen die Ältesten sitzen konnten. Aber wie gesagt, Boas geht zum Tor nicht nur, um die Sache offiziell zu machen, sondern er spricht den Löser an. Er wartet, bis eben dieser andere Löser, der noch näher verwandt ist mit der Familie von Elimelech, hier durchs Tor kommt. Und der damit eben auch das Recht oder das Vorrecht hatte, vor ihm das Land von Elimelechs Familie zu erwerben und auch die Ruth zu heiraten. Und wir fragen uns natürlich, geht Boas damit nicht ein ziemlich großes Risiko ein? Es war ja nun klar, Ruth wollte ihn, er wollte Ruth, die beiden waren ein verliebtes Paar. Und von der Gesetzeslage war es sogar so unklar, dass er sich da irgendeinen Weg hätte finden können, um die Sache auch so zu rechtfertigen. Ja, so ganz, also er war ja nicht wirklich ein Schwager, der andere auch nicht, die Schwagerehe, ja, das mit dem Land, das ging auch so ein bisschen, war das nicht ganz klar, also man hätte irgendwie einen Weg finden können, er hätte einfach sie heiraten können, um die Sache sicher zu machen und fertig, aber er macht es nicht. Obwohl er wusste, dass es nicht nur jemand gab, der näher dran war, sondern dass die Ruth überall in der Stadt hoch angesehen war und wahrscheinlich viele Männer wollten sie heiraten. Ja, all das war ihm klar. Warum heiratet er sie nicht einfach schnell? Warum geht er jetzt diesen Weg? Nun, der Grund liegt in Boas Vertrauen und Liebe zu Gott. Ja, Boas zeigt uns jetzt nochmal, er ist wirklich ein Mann von Chesed. Das ist dieses Wort, was man mit Liebe und Treue und Freundlichkeit übersetzen muss. Was eigentlich für Gottes Wesen, Gottes Charakter steht, Chesed. Ein Mann wirklich von Vertrauen, von Liebe, von Hingabe. Deshalb geht er hin. Es ist interessant, das spielt ja alles in der Richterzeit, in der finstersten Zeit des Volkes Israels. Und wir merken das so richtig im letzten Kapitel, welchen Einfluss Boas hat in seinem Ort, in dieser finsteren Zeit. Er, der diesen klaren Weg geht, ein Mann von Chesed, hat einen großen Einfluss. Ja, er sagt, komm, setz dich, die setzen sich, kommt ihr 10 Leute, die setzen sich. Also man merkt so richtig, das ist ein angesehener Mann. Welchen guten Einfluss kann einer haben, der Gott treu folgt? Und deshalb geht er jetzt eben auch diesen Weg weiter. Ja, er ist ja auch ein Vorbild hier in der Stadt anscheinend. Deshalb lautet mein erster Punkt, nicht nur äußerlicher Gehorsam. Nicht nur äußerlicher Gehorsam. Also das Erste, was wir sehen, ist hier sein Vertrauen zu Gott. Also nach dem Gesetz hatte anscheinend eben dieser andere das Vorrecht, er war näher verwandt mit der Familie. Er wollte jetzt nicht rumtricksen, der Boas, er wollte Gott gehorchen. Und warum? Weil er wusste, Gottes Wille ist das Beste für ihn und vor allen Dingen das Beste für Ruth. Ich brauche jetzt nicht hier irgendwie rumtricksen, wenn ich das Beste will, dann ist das, was Gott für mich will. Also er vertraute darauf, dass Gottes Gebote und Regeln dafür da sind, um uns zu segnen und nicht, um uns das Leben schwer zu machen. Gott will uns mit seinem Gesetz nicht knebeln, so dass er uns so in ganz enge Schranken weist, sondern Gott will uns mit seinem Gesetz tatsächlich etwas Gutes. Und darauf vertraute Boas. Selbst Paulus im Römerbrief, der ganz klar sagt, das Gesetz verflucht uns, weil wir es eben nicht halten können. Das ist irgendwie etwas Schreckliches für uns, sagt am Ende, aber das Gesetz an sich ist gut. Und hier bei Boas geht es ja jetzt auch nicht um Gesetzlichkeit. Es geht ihm nicht darum, dass er sich irgendwie etwas bei Gott erwerben will, sondern es geht um sein Vertrauen. Deshalb will er sich unter die Gebote stellen. Er will nicht irgendwie sein privates Glück irgendwie durchsetzen, sondern er ordnet sein privates Glück den Geboten Gottes unter. Aus Vertrauen zu Gott. So, wie oft vertrauen wir Menschen, gerade wenn es um unsere Beziehung geht, vielleicht sogar gerade konkret, wenn es ums Heiraten geht und dann noch schwerwiegender, wenn es ums Ehescheiden geht, Gottes Geboten nicht. Ja? Wie oft passiert es, dass man sich Hals über Kopf in eine Beziehung stürzt, dann vielleicht sogar noch in eine Ehe, ohne wirklich nach Gottes Willen zu fragen. Und dann eben das noch schwerwiegender, viel schwerwiegendere, weil man in der Ehe leidet. Das muss nicht immer so sein, wenn man zu schnell geheiratet hat, dass man dann auch eine unglückliche Ehe hat. Aber wenn man eine unglückliche Ehe hat, wenn man darin leidet, wenn man vielleicht noch dann auch jemand kennenlernt, der so viel netter und freundlicher ist, der einen wirklich versteht. Ja, das ist meistens so diese ganz gefährliche Mischung. Dann sagt man sich, das kann ja Gott nicht wollen, dass ich so leide. Und überhaupt, wir haben ja so überstürzt geheiratet, das war ja offensichtlich auch nicht Gottes Wille. Darum hätten wir ja, sonst hätten wir ja nicht diese Probleme. Deshalb ist es jetzt erlaubt, dass ich mich wieder trennen kann. Ja, da steht in der Bibel, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen, aber bei mir gibt es eine Ausnahme. Also wie oft ist das so dieser Weg, dass wir uns eben nicht unter Gottes Gebote stellen, letztlich weil wir nicht auf Gott vertrauen, dass es gute Gebote sind für uns. Wie schnell passiert es, dass wir Gottes Ordnung zur Seite schieben, weil sie nicht in unseren Plan passen? Und dann versucht man es natürlich irgendwie zu rechtfertigen, am besten noch fromm zu rechtfertigen. Letztlich vertrauen wir dann nicht auf Gott. Ich wollte eigentlich heute noch dieses Lied singen, das singen wir jetzt dann doch nicht, aber es ist so schön: Was Gott will, das geschehe allzeit. Sein Will, der ist der Beste. Das ist so ein Ausdruck, ja, so, das hätte wahrscheinlich auch Boas gerne gesungen, ja. Gott ist mein Trost, mein Zuversicht, meine Hoffnung, mein Leben. Gott ist all das Gute für mich. Deshalb, was mein Gott will, das geschieht, dem will ich nicht widerstreben. Und Boas war so einer, ja. Er vertraute Gott, er setzte sich darum nicht über seine Ordnung hinweg. Und so spricht er die Sache eben offen an, mit dem Löser und dann gleich noch mit 10 Zeugen. Also er macht es gleich ganz offen. Ja? Es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr. Was ist jetzt, wenn der Löser falsch antwortet? Boas sagt, ja, wie es auch kommt, ich will mich da drunter ordnen und ich weiß, das ist Gottes Wille und das ist dann gut. Wenn du es lösen willst, so kauf es von den Bürgern, vor den Bürgern, vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, dass ich es weiß, denn es gibt niemanden, der es lösen kann, ausgenommen du und eben ich. Und er sprach, ja, ich will es lösen. So. Ich weiß nicht, wie der Boas sich da gefühlt hat in dem Moment, aber wir merken ja in diesem Text, Boas, der ging ja schon strategisch vor. Also er wollte sich unter das Gesetz stellen, wollte die Sache ordentlich machen, aber er ging schon auch behutsam vor, könnten wir sagen. Erstmal ging es ja tatsächlich um die Lösung des Landes. Das war die erste Pflicht, dass man das Erbteil, also dieses Landstück, was jede Familie hatte und behalten sollte, als Anteil am verheißenen Land, Anteil an Gott, ja, das galt es zu sichern. Deshalb sollte es in der Verwandtschaft gekauft werden oder sagen wir mal, das Nutzungsrecht sollte erworben werden und dann wurde es eben irgendwann zurückgegeben der Familie zum Jubeljahr. Ja, alle 50 Jahre wurde das dann zurückgegeben. So, wunderbare Sache. Beschützte das ganze Land vor Verarmung, hätte man sich dran gehalten. Aber was nützt einem das ganze Land, wenn es gar keinen Erben mehr gibt? Also es gab ein noch viel wichtigeres Problem, ein größeres Problem, nämlich, dass diese Familie auszusterben drohte. Eine Linie, noch dazu eine Linie vom Stamm Juda, von der Linie von Peretz, dem die Verheißung gegeben wurde, aus dir soll mal der Messias kommen. Hier drohte eine Linie auszusterben. Das war das große Problem. Und jetzt sehen wir die Liebe des Boas. Also das erste war dieses Vertrauen zu Gott und zu Gottes Ordnung. Jetzt wird nochmal die Liebe des Boas deutlich, denn er handelt hier aus Liebe. Es geht ihm eben nicht nur darum, dass das Gesetz dem Äußerlichen, dem Buchstaben nach eingehalten wird. Bei den Jesuiten, da gab es eine Regel. Jesuiten, das ist ja so eine Mönch, Dings, Katholischer Orden. Orden. Orden gewesen, da gab es eine Regel, gehorsam zu sein wie eine Leiche. Und auf Latein hieß das dann folgendermaßen, perinde axi cadaver. Und daher kommt unser Wort Kadavergehorsam. Gehorsam zu sein wie eine Leiche. Ja? Und Boas zeigt uns hier, dass es darum eben nicht geht. Es geht, also wer wirklich geistlich denkt, wer wirklich auf Gott vertraut, der ist nicht gehorsam wie eine Leiche, Hauptsache es ist irgendwie eingehalten, sondern der erkennt den wahren Kern, die Intuition des Gesetzes. Und was ist der Kern des Gesetzes? Liebe. Jesus fasst das ganze Gebot, die ganzen Gesetze zusammen mit dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht es im Gesetz. Gott ist Liebe, er hat uns seine Gesetze gegeben, um seinen Charakter zu zeigen, damit wir sehen, wie üben wir denn wirklich diese Liebe aus? Wie leben wir in Liebe? Das hat Boas erkannt. Versteht ihr, die 10 Gebote, das sind nicht so, Hauptsache die hältst du ein und alles ist gut, sondern das sind die Grenzsteine. Die Grenzsteine. Und es ist doch jedem klar, dass es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Da reicht es nicht aus, dass ich ihn nicht umbringe, ihn nicht bestehle, ja, ihn nicht betrüge. Also das natürlich hoffentlich auch. Aber ihn zu lieben, das bedeutet so viel mehr. Das sind Grenzsteine, die 10 Gebote. Der Kern des Gebotes ist die Liebe. Christus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und was hat er dann getan, um es wirklich zu erfüllen, um diesen Kern, diese tiefe Bedeutung des Gesetzes zu erfüllen, des Gesetzes, was uns aufgrund unserer Sünde verflucht, verklagt? Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, aus Liebe zu uns. Somit hat er das Gesetz erfüllt. Boas wollte Naemi und Ruth helfen und er wollte, dass die Familie Elimelechs nicht ausstirbt. Und da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Und jetzt sagt der andere Löser, nee, das mache ich dann doch nicht. Und durch dieses Vorgehen hat sozusagen der Boas dem anderen Löser die Möglichkeit gegeben, sein Gesicht zu wahren und gleichzeitig eben auch da zurückzutreten. Ja? Warum tritt er zurück? Das klingt ein bisschen krass, ne? Was er hier sagt, ich kann es nicht lösen, ohne mein Erbteil zu verderben. Das klingt so ein bisschen wie, wenn ich jetzt eine Ausländerin heirate, das fällt aber ganz schwer zurück auf meinen Ruf oder so. Ich glaube, so ist es nicht gemeint, sondern es sind einfach sein ökonomisches Denken. Wenn ich die Ruth heirate, dann muss ich mich um die ganze Familie von ihr kümmern. Dann muss ich irgendwann das wieder abgeben. Dann habe ich hier eine große Investition, die ich dann am Ende verliere und nicht an meine eigenen Erben weitergeben kann und so weiter. Also er befürchtet einfach ökonomische Verluste. Und das ist ihm zu heikel. Also lehnt er ab. Der Text, das ist wieder interessant, er kritisiert ihn nicht direkt. Und ich sag mal, wir wären ja auch alle enttäuscht, hätte er jetzt doch Ja gesagt. Das wäre ja, ich weiß da nicht, was dann passiert wäre. Aber also wir wären ja, es läuft ja so, wie es laufen sollte. Ne? Boas hat es ihm ja irgendwie schmackhaft gemacht, sozusagen abzulehnen. Aber dennoch wird deutlich von ihm, der so große Sorge um sein Erbe hatte, wer weiß, dann verderbe ich mein Erbe, von dieser Person ist uns nicht mal mehr sein Name bekannt. Der Boas hat ihn ja nicht so und so angeredet. Hey, du da. Der hat schon seinen Namen gewusst. So groß war Bethlehem nicht, die waren verwandt. Das ist in einem Buch, wo es so viele Namen gibt, wo Namen so eine große Bedeutung spielen. Jeder Name hat eine noch eine tiefere Bedeutung. Dann ist dann, wenn dort einmal steht, du so und so, das ist dann schon unbekannt, unwichtig. Nun, ich denke, trotzdem steht dieser so und so oftmals vielleicht auch für uns. Weil wir nämlich auch scheuen, Risiko einzugehen für den Herrn. weil wir uns oftmals eben Sorgen machen um unser Auskommen, unser Geld, um unsere Zukunft und deshalb doch nicht zu sehr, zu krass Gott folgen wollen, Risiko eingehen wollen, Glaubensschritte gehen wollen. Und deshalb ist es natürlich so, dass uns Boas hier ein Vorbild ist, der uns ermutigen kann, dass wir eben Gott vertrauen, das heißt uns wirklich unter seine Ordnungen stellen und gleichzeitig diese Ordnung dann nicht einfach so kadabergehorsamsmäßig erfüllen wollen, sondern dass wir sehen, wir wollen den Kern des Gebotes erfüllen. Wir wollen wirklich lieben, in Liebe handeln. So, jetzt hat er abgesagt, jetzt wird die Sache festgemacht. Für Boas, Vers 7 bis 12 betonen dann nochmal den offiziellen Charakter. Und merkt ihr, dass irgendwie scheinen die Leute zu ahnen, das ist was Besonderes, was hier stattfindet. Das ist irgendwie eine besondere Geschichte. Diese Familie, die fast ausgestorben ist, die jetzt über drei Ecken durch eine Moabiterin und jetzt dieser hochangesehene, unser bester Mann, Boas, heiratet sie jetzt, ja. Das ist irgendwas Besonderes und sie segnen sie reichlich mit einem ganz besonderen Segen, ja. Der Herr macht eine Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea. Also diese Moabiterin, diese Ausländerin, die soll jetzt werden wie die Stammmütter von Israel, die beide das Haus Israel gebaut werden. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, dem die Tamar, den Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Die gehen auch schon davon aus, du wirst einen Sohn bekommen, das wird jetzt alles so laufen. Ja, Peretz und Tamar, auch so eine ganz ähnliche Geschichte, könnte man jetzt eine ganze Predigt drüber halten, über die Verbindung. Wie gesagt, hier steckt noch so viel mehr drin. Das ist nicht nur eine kleine Geschichte hier. Das werden wir gleich noch im nächsten Punkt sehen. Also die größten Stammväter und Mütter des Volkes werden herangezogen, um jetzt dieses Volk zu segnen. Und alle sagen, eure Nachkommen sollen von großer Bedeutung werden für unsere Stadt, für unser Volk. Und dann hören wir tatsächlich, wow, es ist genauso gekommen. Ja, dann wird am Ende einfach so gesagt, das war dann der Obed, der war dann vom Isai der Vater und dann kommt der David, der König David. Der größte König von Israel ist der Urenkel von Ruth und Boas. Wie kam es dazu, dass Ruth schwanger wurde? War das einfach so ein Automatismus, dass dieser Segenswunsch erfüllt wurde? Schaut nochmal auf Vers 13. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Wir wissen alle, ja klar, und dann wird man halt schwanger, ne? Aber was steht hier? Der Herr gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Sie hat ja 10 Jahre keinen Sohn bekommen, als sie mit Machlon verheiratet war. Natürlich könnte das auch ein Mann gelegen haben, aber wenn hier steht, der Herr gab ihr, dann ist schon deutlich, ohne das Eingreifen Gottes würde sie hier keinen Sohn bekommen haben. Und was noch interessant ist, im ganzen Buch Ruth erscheint Gott nur 2-mal als der Aktive, 2-mal als der direkt handelt. Das ist natürlich was Besonderes für ein biblisches Buch, dass Gott nur 2-mal als aktiv handelt ist. Einmal im ersten Kapitel, wo steht, Gott hat wieder Brot gegeben in Bethlehem, im Brothaus. Gott gibt wieder Brot. Und jetzt einmal hier am Ende, wo steht, Gott gibt einen Sohn. Gott ist der Handelnde. Da merken wir schon, wie uns das alles irgendwie hinführt zu der nächsten besonderen Geburt in Bethlehem oder der übernächsten. Erst kam David, dann kommt Jesus. Also immer, wenn es solche besonderen Geburten gab im Alten Testament, dann weisen die irgendwie auf Jesus und natürlich einen in Bethlehem erst recht. Aber konnten Boas und Ruth das ahnen? Jetzt hören die diesen riesigen Segen und die ganze Stadt ist im Aufruhr, aber konnten die das wirklich ahnen, was Gott mit ihnen vorhat? Welche heilsgeschichtliche Bedeutung sie hatten und haben dann dementsprechend gehandelt? Ich glaube nicht. Für sie war es einfach ihre persönliche kleine Familiengeschichte. Und dennoch machen die letzten Verse deutlich, es ist nicht nur eine kleine Geschichte gewesen. Ja? Es ist eine ganz große Geschichte. Mein zweiter Punkt heißt deshalb nicht nur eine kleine Geschichte. Na klar, Ruth war nur eine Ausländerin, eine Witwe. Boas war letztendlich doch nur ein Bauer aus einem unbedeutenden Dorf in einem unbedeutenden Land, ja. Aber sie haben an ihrem Platz und in ihrer Situation in Chesed, in Liebe und Treue und Freundlichkeit gehandelt. Sie haben nicht das Große gesehen. Sie haben gesagt, hier ist meine Stelle und hier will ich dem Herrn treu sein. Sie lebten aber in einer dunklen Zeit. Man könnte sich fragen, was soll denn das schon in dieser dunklen Zeit verändern? Die Zeit der Richter, wo es drunter und drüber ging. Bis hin zum Bürgerkrieg, bis hin zur Vergewaltigung in schlimmster Art und Weise. Also eine sehr dunkle Zeit, wo immer wieder steht, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Es gab keinen König. Wie konnten die wirklich dieses Denken haben, wenn ich jetzt hier dem Herrn treu lebe, dann kann ich einen positiven Einfluss haben, kann ich was verändern? Ich glaube, Boas und Ruth wussten bis zu ihrem Lebensende nicht, dass gerade sie dazu beitrugen, die Linie des kommenden Königs weiterzuführen. Vielleicht haben sie gesehen, welchen Einfluss sie hier in der Stadt haben konnten, so wie wir das hier in diesem Buch schon sehen. Aber ich glaube, mehr nicht. Aber dennoch haben sie so viel mehr bewirkt, so viel mehr. Hier wird nicht nur aufgezeigt, dass ihr Urenkel von ihnen, also ihr Urenkel der berühmteste König Israels ist, sondern hier wird er dann noch ein weiterer Stammbaum angefügt. Ja? Also jetzt auf einmal kommt hier nochmal, und das ist die Geschichte von Peretz, und dann geht es von Peretz aus nochmal bis zu David. Also der Autor des Buches Ruth will uns jetzt nochmal einen größeren Horizont hier geben. Und das ist jetzt total interessant. Hier steht also, das ist die Geschichte Peretz. Und dieses Wort Geschichte, das ist ein wichtiges Wort im Alten Testament und vor allem im ersten Buch Mose. Das Wort, was dort steht, heißt Toledot. Meine Bibelschüler, meine Konfirmanden, die wissen das jetzt hoffentlich noch. Das habe ich mit euch immer behandelt. Toledot, das kann man übersetzen als die Geschichte von. Man kann es auch übersetzen, der Stammbaum von. Aber wörtlich übersetzt müsste man es eigentlich so sagen, was daraus geworden ist. Ja, wir haben im Buch Genesis eben manchmal, das ist die Geschichte von Jakob. Und dann kommt die Geschichte von Josef und Judah und all den Söhnen. Man fragt man sich schon, was hat das jetzt mit Jakob zu tun, wenn es um seine Söhne geht? Ja, das ist das, was aus Jakob geworden ist. Seine ganze Familiengeschichte kommt jetzt. Und dieses Wort Toledot, das ist nicht nur einfach so interessant, sondern das teilt das ganze erste Buch Mose in 10 Teile ein. Also das erste Buch Mose ist strukturiert in 10 Teile durch dieses Wort Toledot. Es geht los mit, das ist die Geschichte von Himmel und Erde. Dann kommt irgendwann, das ist die Geschichte von Adam. Wir hatten neulich in der Predigt mit, das ist die Geschichte von Terach, erzeugte Abraham. Das sind sozusagen immer besondere Eck- oder Knotenpunkte in der Heilsgeschichte. Und jetzt, hier, erscheint dieses Wort wieder. Das ist interessant. Die letzte Toledot im ersten Buch Mose, das ist die von Jakob, der ja auch Israel heißt. Und die geht dann im Prinzip bis zu Jakobs Enkeln, also sein Sohn Judah und dann noch der Sohn Peretz. Von bis Peretz wird es im ersten Buch Mose erzählt. Im Hintergrund wissen wir jetzt noch etwas, jetzt wird es noch ein bisschen theologischer. Wir wissen, nach dem Sündenfall, als Gott und Mensch getrennt waren, sagte Gott, ja, aber es wird der Same der Frau, der Same der Schlange, den Samen der Schlange den Kopf zertreten. Also es tobt hier im Hintergrund ein Kampf zwischen den Samen der Schlange, zwischen den bösen teuflischen Mächten und Gottes Macht. Und es ist gesagt worden, irgendwann kommt ein besonderer Sohn von einer Frau, das übrigens wurde auch hier erwähnt, der Same, den dir deine Frau geben wird, ja, der wird das wieder gut machen. Der wird den Teufel besiegen. So, dann wird später noch gesagt, ja, der wird aus der Linie Juda kommen, aus der Linie des Peretz kommen. Und dann hören wir nichts mehr von Toledot. Dann hören wir nur noch von drunter und drüber und Bürgerkrieg und viel Tod und jetzt sogar noch hier von Aussterben einer Familie aus diesem Stamm. Und jetzt das erste Mal wieder so richtig erscheint dieses Wort Toledot. Und es geht womit weiter? Mit Peretz. Wir knüpfen wieder an. Gott zeigt uns, jetzt geht diese Heilsgeschichte weiter. Also jetzt ist wieder so ein wichtiger Knotenpunkt. Und in dieser Toledot des Peretz wird dann erwähnt, ja, und da kommt dann auch der Boas und jetzt eben auch der Obed. Und dann kommen wir aber zu David. Und David ist der Höhepunkt. Das ist eigentlich die Person, um die es hier eigentlich geht. Versteht ihr, so sehr uns das Buch Ruth gefällt und die ganze Geschichte, Der Höhepunkt ist nicht die Szene in der Nacht oder wo Ruth und Boas jetzt endlich verheiratet sind oder wo Obed geboren wurde, sondern das ganze Buch Ruth gibt es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir merken, David wurde geboren. Es ist eine Vorbereitung, um uns zu David hinzuführen. Und wir wissen natürlich dann vom Neuen Testament her zum Sohn Davids, zu Christus. Das ist der Höhepunkt des Buches. Gott führt seine Heilslinie weiter, sein Versprechen, seine Verheißung bis hin zu David und dann bis hin zum Sohn Davids, zu Christus. Und Christus ist unser Erlöser. Deshalb wird das hier, du bist der Löser, ich bin der Löser, dann wird gesagt, Obed ist der Löser, denn er wird ja die gute Naemi im Alter versorgen. Aber es ist nicht nur, dass Naemi einen Löser braucht, wir alle brauchen einen Erlöser, der uns in Ewigkeit rettet. Ein kleines Buch, eine kleine Familie mit einer kleinen Familiengeschichte und doch geht es um die größte Geschichte, um eine Familiensaga, ja, es geht um Gottes Heilsgeschichte, die dann in der Menschwerdung des Sohnes Gottes mündet. So, was hat das mit uns zu tun, außer natürlich, dass Jesus auch unser Heiland ist, unser Löser, der uns in Ewigkeit rettet? Was hat das noch mit uns zu tun? Was kann uns das noch sagen? Nun, das scheinbar Kleine kann eine unermessliche Reichweite haben. Das Buch Ruth ist keine kleine Geschichte über einfache kleine Leute, die in Treue und Liebe handelten, sondern es ist so viel mehr. Und jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Was weißt du denn, wenn du dich mühsam für deinen Kindergottesdienst, für deine Kinderstunde vorbereitest und dich dann mit den unerzogenen oder aufmüpfigen Kindern quälst, was du bewirken kannst im Leben dieser Kinder? Wie Gott, gerade das, was du machst, weil du deinen Dienst in Kleine und Treue ausübst, dann irgendwann großes Heil bewirkt. Ruth und Boas wussten das auch nicht. Weißt du, siehst eben deinen kleinen, deinen vielleicht anstrengenden, deinen eintönigen Dienst, den du zu tun hast, aber vertraue auf Gott, dass er gerade das nutzt und reichlich segnen möchte. Das ist hier eigentlich mit einer der schönsten Geschichten im Alten Testament. Dieses Buch Ruth, das endet auch nur positiv. Es ist kein Buch, was mit so einem faden Beigeschmack, mit so einer Bitterkeit am Ende endet, wie viele alttestamentliche Bücher. Es endet nur positiv. Es ist eine der schönsten Geschichten im Alten Testament. Es ist dabei eine Geschichte ohne Wunder, ohne irgendwie übernatürliches Eingreifen Gottes, wie wir es sonst gewohnt sind. Es ist eine ganz schlichte, normale Geschichte. So wie unser Leben auch. Schlicht und normal. Und was kann man bewirken für Gott? Es war eben nicht nur ein kleiner Teil einer großen Geschichte, sondern es war ein wichtiger Teil der Heilsgeschichte Gottes. Und erinnert ihr euch, wie dieses Buch begann? Mit einer total ernüchterten, deprimierten, hoffnungslosen Frau. Mit Naemi, die völlig am Ende war. Die kein Vertrauen mehr an Gott hatte. Und deren Herz total verbittert war. Das war der Anfang dieses Buches. Könnt ihr euch an die erste Predigt erinnern? Und jetzt hat sie einen Sohn in ihrem Schoß liegen. Gott hat ihr Leben komplett verändert. Und es ist nicht nur der Sohn in ihrem Schoß, es ist, dass er ihr Herz verändert hat. Und natürlich hat er sie reich gesegnet und Ruth und Boas hat er auch gesegnet. Aber dieser Segen, den er diesen dreien geschenkt hat, der quillt jetzt über sie hinaus. Er geht bis auf David und dann geht er bis auf Christus und von Christus bis auf uns. Wisst ihr, das ist wirklich so. Es ist nicht nur eine der schönsten Geschichten im Alten Testament, sondern dieser Segen, von dem hier berichtet wurde, den wir hier so schön finden anhand von Boas und Ruth, der quillt über bis zu uns. Wir sind mit dem verbunden. Wisst ihr warum? Weil es nicht nur eine kleine Geschichte ist, die zu einer ganz großen gehört, zur größten überhaupt, sondern weil es auch eine absolut skandalöse Geschichte ist. Im Skandal dieser Geschichte liegt der große Trost für uns. Könnt ihr euch erinnern, warum es so anstößig war, dass Elimelech ausgewandert ist nach Moab? Warum das eigentlich überhaupt nicht ging, trotz aller Probleme? Weil Moab ein Erzfeind von Israel war. Moab hat Israel bekriegt, besetzt, ausgeplündert. Das war doch nicht immer das Schlimmste. Das Schlimmste war, Moab hat, noch ehe das Volk Israel ins Land gezogen ist, das Volk Israel versucht zu verfluchen. Und als das nicht geglückt hat, haben sie sie zu Götzendienst und zu Hurerei, zu Unzucht verführt. Dafür stand Moab. Krieg, Plünderung, Unzucht. Nun, es ist eine Sache, wenn jetzt eine Geschichte berichtet wird, wo eine Moabiterin aus eben diesem Volk Eingang ins Volk Gottes findet. Das ist schon krass, aber das okay. Aber wisst ihr, was wirklich ein Skandal ist? Für jüdische Ohren, ja, ist das quasi, dass der Autor des Buches Ruth am Ende die Bombe platzen lässt. Nämlich, dass der größte König des Volkes, König David, von dieser Moabiterin abstammt. Ja, David wird zum Mischling, zum Halbmoabiter gemacht. Er hat also einen riesengroßen Makel. Markus Spieker, der schreibt nicht umsonst in seinem Buch, welcher Endredakteur, also wenn man von dieser historisch-kritischen Methode ausgeht, dass die Bibel gar nicht wirklich von Gott kommt und wirklich damals geschrieben wurde, er sagt zu Recht, welcher Endredakteur hat dem Ruth-Autor eine solche Paradoxie durchgehen lassen? Das passt nicht zusammen. Unser König David, ein Halbmoabiter. Und darin steckt natürlich eine wunderbare Botschaft. Ja, das Ruth ist natürlich das Musterbeispiel für Chesed, für treue, freundliche, schenkende Liebe. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Also eine Moabiterin, die aus Sicht vieler Juden für sexuelle Zügellosigkeit steht, zeigt uns Gott, was wahre Liebe leisten kann. Aber eben nicht nur das. Indem er Ruth ins Volk holt, indem er sie zur Vorfahren von David und von Christus macht, macht er deutlich, Christus kommt als Retter für alle Menschen. Nicht nur für die, die so mustergültig leben wie Boas. Auch für die, die so viel schlechte und falsche Entscheidungen im Leben getroffen haben, wie Elimelech und Naemi. Und sogar für solche, die aus einem Volk kommen wie die Moabiter. Die Ruth erscheint in Stammbaum von Jesus in Matthäus Kapitel 1 mit den anderen drei Frauen, die dort erwähnt werden. Das sind nur Männer und dann eben vier Frauen. Alle Frauen sind irgendwie besonders. Sie erscheint dort als Vorfahren von Jesus. Und sie wird sozusagen da schon zum Zeichen dafür, dass Jesus gekommen ist, um alle Menschen zu retten. Und wie weit Gott in seiner Liebe zu den Menschen geht, um sie zu retten, das wird letztlich durch den Namen des Sohnes deutlich. Ja, die Frauen kommen hier zusammen und die freuen sich alle. Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name wäre gerühmt in Israel. Also Namen sind immer wichtig, von großer Bedeutung. Jetzt wünschen sie ihm das Allerbeste. Ja? Aber es ist schon ungewöhnlich, dass jetzt auch diese Frauen, die Nachbarsfrauen, dem Sohn dann noch einen Namen geben. Und wenn schon einen Namen, dann würden wir doch denken an vielleicht Elimelech, hat man zur Auswahl. Vielleicht auch Boas der Zweite oder Rudi, ja, irgend sowas in der Art, aber sie nennen ihn Obed. Das ist total ungewöhnlich. Und hier merken wir, Gott ist am Wirken. Es ist Gottes Geschichte. Es ist das souveräne Wirken Gottes. Er erscheint nur zweimal als der aktiv Handelnde, er ist die ganze Zeit im Hintergrund am Handeln. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, es ist eben nicht nur ein Rufname. Obed bedeutet übersetzt Diener. Knecht. Obed fasst sozusagen eigentlich das ganze Buch Ruth zusammen, denn die drei Hauptcharaktere waren Diener. Sie haben einander gedient, sind somit einander und für viele mehr zum Segen geworden. Und durch ihren Dienst füreinander kam es eben überhaupt zur Geburt von Obed und dann eben zu dieser Linie, die bis zu David und bis zu Christus führt. Und was hat Christus gesagt? Ich bin in eurer Mitte wie einer, der dient. Aber er hat dann nicht nur seinen Jüngern die Füße gewaschen und sie ausgerüstet und versorgt und sie belehrt und alles Mögliche, sondern was hat er tatsächlich getan? Er ist sozusagen zum Diener Gottes, zum Knecht Gottes geworden und ans Kreuz gegangen. Wir haben das heute in der Lesung gehört, wie er für unsere Schuld dort gestorben ist. Jesus sagte so in kurzen Worten, der Sohn des Menschen ist nicht, gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, was heißt das dann, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Stellt euch das doch mal vor, der Sohn Gottes, der König der Welt, aus diesem Stammbaum von David abgestammt, von Gott selbst gekommen. Dieser Sohn Gottes wird zu unserem Diener. Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, weil wir heute nicht mehr sowas wie Diener haben. Also ich jedenfalls nicht zu Hause. Ich wünsche mir das immer, aber es geht leider nicht. Er wird zu unserem Diener. Um uns die Liebe Gottes zu schenken, um uns zu retten, in Ewigkeit, um uns ins Volk Gottes aufzunehmen. Und deshalb soll im Reich dieses Königs auch eine Haltung des Dienens herrschen. Also Obed, das sollte sozusagen von jedem von uns unser Begleitname sein, Diener. Was sagt Jesus direkt davor, vor diesem Vers, wo er sagt, ich gebe mein Lösegeld, ich bin gekommen, um zu dienen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Auf Hebräisch Obed. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So, wenn du diesem König dienst, der uns in so unüberbietbarer Weise gedient hat, dann bist du nicht nur irgendein namenloser Diener, so einer von vielen. Ja, der König und das ganze Schloss voller Diener, die kennt keiner, die machen halt die ganze Arbeit. Du bist nicht nur irgendein namenloser Diener dieses Königs. Ja, seht, welche wichtige Rolle Namen spielen im Buch Ruth und dass sie aufgeschrieben sind. Der Herr so und so war eben nicht aufgeschrieben. Und wisst ihr, wenn du diesem König dienst, dann ist dein Name aufgeschrieben, auch in einem Buch, aber im Buch des Lebens. Und Jesus hat sogar gesagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Amen. Lasst uns jetzt antworten auf dieses Wort, diese Botschaft mit dem Lied aus dem Elend einer